Ja, wir hören den Text aus 1. Mose, Kapitel 32. Es geht hier um den Kampf Jakobs am Jabbok. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass alles hinüberkam, was er hatte. Und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen möchte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Und er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, dann sprach er: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Erik, fahr mal los. Mal gucken, ob es funktioniert. Ihr Lieben, der Kampf um Worte. Der Umgang mit Begriffen erfordert Verantwortungsbewusstsein. Man kann Begriffe sachgerecht verwenden, uminterpretieren, missbrauchen oder gar Unterschiedliches hinter den Begriffen verstehen. Man kann mit ihnen politische Ziele verfolgen, Stimmung machen oder sogar Wirklichkeiten schaffen. Die Geschichte der beiden Begriffe Israel und Palästina liest sich stellenweise wie ein Krimi. Hast du gedrückt? Nö. Gut, dann geht's. Also, erstens, Israel ist eine Person. Der Begriff Israel kommt über 2300 Mal in der Bibel vor. Die erste Erwähnung haben wir gerade gehört im ersten Buch Mose, Kapitel 32. Dieser Beleg führt uns in eine der spannendsten Geschichten der Bibel, Jakob am Jabbok. Es ist Nacht, Jakob ist allein, plötzlich wird er hinterrücks überfallen, ein Ringkampf entsteht, der sich bis in die Morgenröte hinzieht. Dann wird klar, der Unbekannte ist Gott. Viele konnten sich nicht vorstellen, dass ein Mensch mit Gott so lange kämpft. Das sind ja zwei unterschiedliche Kampfpartner. Deswegen hat man in der Geschichte oft Gott zum Engel gemacht, damit man sich wenigstens menschlich vorstellen könnte, dass die sich eine Weile hin und her gerollt und übereinander hergefallen sind. Aber es ist interessant, was das im Übertragenen bedeuten könnte, ein andermal vielleicht mehr. Jakob hält jedenfalls stand, gibt nicht so schnell auf und beides ist erstaunlich. Die Geschichte endet mit Gottes Wort an Jakob, ihr habt es gerade gehört, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Was für ein Satz. Übertragt ihn doch mal in die heutige Zeit 2026. Ich wiederhole, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Der Begriff Israel heißt von seiner Wortherkunft her Gotteskämpfer. Oder auch andersherum, Gott kämpft, streitet, ringt, Gott möge kämpfen. Hier geht es also nicht nur um den Jakob, der ein Kämpfer ist, sondern auch um den Gott, der für Jakob, für Israel kämpft. Israel ist ab diesem Zeitpunkt der Name einer Person. Jakob heißt also ab jetzt Israel und dieser Name zeichnet Jakob als Sieger aus. Zweitens, Israel ist ein Volk. Jakob wird der Vater eines großen Clans von sage und schreibe 12 Söhnen. Respekt. Diese 12 Männer werden Stammväter Israels und ihre Nachkommen werden in der Bibel Israel, Israeliten oder Kinder Israels genannt. Von nun an ist also der Name Israel nicht nur der Name einer Person, eines Mannes, sondern eine Bezeichnung eines wachsenden Volkes. Ein wichtiger Beleg dafür ist die ägyptische, jetzt muss ich mitlesen, Merenptah-Stele, auf der Israel auch mit diesem Namen zum ersten Mal in einer außerbiblischen Quelle erwähnt wird, nämlich 13. Jahrhundert vor Christus. Also die umliegenden Völker kannten das Volk Israel. Drittens, Israel ist ein Land. In Israel werden durch Mose, die Israeliten werden durch Mose aus Ägypten geführt. Das könnt ihr in eurer Bibel im zweiten Buch Mose lesen. Ihr Ziel ist das gelobte Land Kanaan. Es ist die geopolitisch wichtige Landbrücke zwischen Afrika, Asien und Europa. Unter Josua erobern sie das Land und geben diesem Land später den Namen, den sie selbst haben, nämlich Israel. Unglaublich, was sich auf diesem kleinen Landstrich alles abgespielt hat. Erst haben nämlich die Ägypter die Weltherrschaft ums Mittelmeer gehabt, dann die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Perser, dann die Griechen und dann die Römer zur Zeit Jesu. Und immer wieder sind riesengroße Heere durch das kleine Israel gezogen, um sich gegenseitig Kriegen auszusetzen. Denn man konnte nicht übers Mittelmeer, das war viel zu schwierig mit einem großen Heer, und auch nicht rechts neben Israel durch die große Wüste, das hätte man auch nicht mit einem großen Heer geschafft, so viele Wochen ohne Wasser und Lebensmittel. Deswegen ist Israel ganz schön durchwandert worden und alle diese großen, mächtigen Heere sind dem Gott Israels begegnet. Seither spricht man vom Land Israel, Eretz Israel. Israel ist nun drei was? Der Name einer Person, der Name eines Volkes und der Name eines Landes. Nicht genug. Viertens, Israel ist ein politisches Gebilde. Wir würden heute Staat dazu sagen. Unter Josua und den Richtern ist Israel so ein 12-Stämme-Bund, aber unter Saul wird es schon zum Königreich. Und König David, der um 1000 vor Christus regiert, kommt es zur Blüte und unter Salomo, seinem Sohn, gelangt es zu Reichtum und Glanz. Israel, das sind nun nicht mehr nur die einfachen, ungebildeten Bauern, die man auch Hebräer nannte, sondern Israel ist nun international bekannt und berühmt, wie die Geschichte von der Königin aus Saba berichtet. Das Königreich Israel ist mittlerweile ein international fungierender Player, den die umliegenden Königreiche ernst nahmen. Leider beginnt nach dem König Salomo so gegen 926 vor Christus die lange Zerfallsgeschichte. Das Königreich Israel wird geteilt in das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Nun beginnt ein großes Machtgeschiebe unter den damaligen Großmächten und das kleine Land Israel wird zum Spielball dieser Kriege und irgendwann völlig aufgerieben. Der Grund? Israel und seine Könige vertrauen nicht mehr allein dem Gott, der mit ihnen am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat. Sie vertrauen den Waffen anderer Völker mehr und schließen politisch Bünde mit ihnen, die Gott verbietet. Sie beten weniger und wenn, auch andere Götter an. Ergo, Gott wendet sich ab und lässt die Geschichte einfach laufen. Und Israel merkt, wo es hinschlittert, wenn es auf die Zusagen Gottes nicht mehr vertraut und nicht mehr mit diesem großen Gott lebt. Es ist traurig. Das Nordreich Israel geht schon bald unter. Es wird 722 von den Assyrern eingenommen, vor Christus. Das Gebiet wird nun Samaria genannt, so wie die Hauptstadt. Und dort mischen sich Israeliten mit Angehörigen anderer Völker, die dorthin deportiert werden. Man nennt sie Samariter oder Samaritaner. Ihr kennt sie ja aus dem Neuen Testament. Das Südreich Juda hält sich noch etwas aufrecht, fällt aber 586 vor Christus den Babyloniern zum Opfer. Viele Einwohner werden ins Exil verschleppt. Jerusalem wird zerstört. Erst unter den Persern 420 vor Christus dürfen sie wieder in das südliche Israel nach Juda zurück und Jerusalem aufbauen. Der südliche Teil des Landes Israel wird jetzt Juda genannt, an den Stamm Juda anknüpfend. Die Perser nennen ihn Jehud, die Griechen später Judäa. Das bleibt auch zur Zeit Jesu noch so. Und das Volk Israel, zu dem Jesus gehört, bezeichnet man allgemein als Judaioi. Es meint also die Menschen, die in Judäa wohnen, im Süden des ehemaligen starken Israel. Im Deutschen werden daraus die Juden. Und aus dem Volk Israel werden also umgangssprachlich weltweit die Juden. Das Wort Israel für Land und Staat wird immer weniger gebraucht und gerät in Vergessenheit. Punkt Nummer 5. Palästina ist der Name einer Region. Das alte Israel hatte einen Erzfeind, die Philister. Wer gerne Bibel liest, denen erscheinen die Philister im Alten Testament des Öfteren. Das Buch Richter erzählt von ihnen. Etwa 1200 vor Christus werden sie sogar in ägyptischen Quellen erwähnt, und zwar als Pileset Philistim. Aber um 600 vor Christus verliert sich schon ihre letzte Spur. Die Philister gab es also bloß etwa 600 Jahre lang. Zwischen 1200 bis 600 vor Christus, dort, ihr könnt sehen, am Mittelmeer. Wahrscheinlich kamen die Philister über das Mittelmeer nach Kanaan, das später Israel hieß. Dafür spricht nicht zuletzt ihre Ansässigkeit an der Küste im heutigen Gaza und Umgebung. Aus dem Volksnamen Philistim wurde im Lauf der Sprachgeschichte die Bezeichnung einer Region, nämlich Palästina. Der griechische Begriff Palästein ist jedenfalls eine Erinnerung an ein Volk, das es schon lange nicht mehr gab. Das ist der entscheidende Punkt. Sechstens, Palästina wird zur römischen Provinz. Ab dem 1. Jahrhundert vor Christus unter den Römern war Palästina der offizielle Name einer römischen Provinz, also eines Landstriches. Zwischen diesen beiden Verwendungsweisen, also der Landname und ein römischer Verwaltungsbegriff, pendelt der Name immer hin und her. Erst im Jahr 135 nach Christus endet in Judäa der Bar Kochba-Aufstand. Er wird blutig niedergeschlagen. Kaiser Hadrian benennt nun das Eretz Israel in Syria, Palästina, also Philisterland, um. und der Name Israel soll ausgelöscht werden. Die 70 nach Christus durch Titus zerstörte Stadt Jerusalem nennt man nun Aelia Capitolina. Das trifft die Juden bis ins Mark. Bleibt aber bis in die erste Hälfte unseres 20. Jahrhunderts so bestehen. Ich fasse zusammen. Der Kaiser Hadrian, 135 nach Christus, hat das Land der Bibel in Philisterland umbenannt. Er tat dies, wie sein gesamtes israelfeindliches Vorgehen zeigt, ganz bewusst gegen Israel. Das Judentum wird alle Erinnerungen daran sollten verschwinden, zumindest aus dem Gebiet Palästina. Zugleich nahm er dabei einen Begriff auf, den die Griechen im geografisch neutralen Sinn verwendeten. Er nutzte ihn zur Bezeichnung einer römischen Provinz. Die neutrale Bedeutung dieses Landstrichs hat sich durchgesetzt. Sie dominierte über Jahrhunderte, bis die ortsansässigen Araber Palästina als Gegenbegriff zu Israel verwendeten und sich auf diese Weise als Volk der Palästinenser konstituierten. Nun ist nicht jeder Palästinenser ein Israel-Hasser. Immerhin sind ca. 20% der Israelis Araber. Nach ihrem heutigen Verständnis also Palästinenser und leben Seite an Seite mit den Juden. Das zeigt, man muss die palästinensische Identität nicht gegen Israel einsetzen. Aber man kann es. Und je radikaler Muslime sind, desto mehr tun sie es. Das Fatale: Durch die neu geschaffene Identität der Palästinenser haben Israel-Feinde auf aller Welt einen Hebelpunkt, den sie gegen Israel verwenden können. Sie identifizieren sich mit den Palästinensern, sehen sie als unterdrücktes Volk und wollen helfen und agieren mit allen Mitteln gegen Israel. Man spürt, alle israelfeindlichen Aktionen sind nicht dazu da, um einen Staat Palästina zu schaffen. Diese Gelegenheit haben die Palästinenser schon x-mal verstreichen lassen. Sie tun es nicht, um Gerechtigkeit zu schaffen. Dazu müssten die Palästinenser nur den Staat Israel anerkennen und der Gewalt abschwören. Die Sache liegt woanders. All diese anti-israelitischen Konzepte führen zum selben Ziel, nämlich das Ende des Staates Israels. Ganz gleich, ob das den Akteuren bewusst ist oder nicht. Der Kampf gegen Israel wird auf vielen Ebenen ausgetragen, eben auch auf der Ebene der Sprache. Warum erzähle ich euch das alles? Ich wünschte mir, dass Israel weniger proaktiv Krieg führt und seine Grenzen zu schützen. Es fühlt sich an, als wäre die Hamas und die Hisbollah neunköpfige Drachen. Schlägt man gezielt einen Kopf ab, wachsen dreie nach. Kann man diesen Israel-Hass militärisch besiegen? Sowas kann ich leicht von meinem bombensicheren Schreibtisch aus sagen. Leider kann man mit Terroristen nicht vernünftig reden, geschweige denn verlässlich verhandeln. Nun wünschte ich mir, dass die 20% Araber, die mit Israel zusammenleben und das moderne Land genießen, ihrem eigenen Volk sagen: Ach, lass uns aufhören zu kämpfen, um Israel wieder loszuwerden und ins Mittelmeer zu schieben. Lass uns lernen, gemeinsam friedlich zu leben. Mir fehlen diese Stimmen. Ich glaube, Vergebung auf der Ebene dieser mittlerweile unzähligen Verletzungen, die sie alle erlebt haben, geht nur mit Jesus. Nun wünschte ich mir, dass Israel mehr oder gar wieder mit Gott kämpft, so wie einst Jakob am Jabbok, der den Namen Israel bekommen hat. Die Bibel ist doch rammelvoll von Geschichten, dass Gott wahrlich der Stärkste ist, dass Gott bis unter die Zähne bewaffnete Großmächte in die Flucht schlagen kann, dass Gott dem kleinen Land Israel zum Sieg verhilft und dass der kleine David gegen den großen Goliath eine reelle Chance bekommt. Dass Gott viele Jahre Frieden schenken kann. Dazu müsste Israel Gott mehr vertrauen als ihren Waffen. Israel jedenfalls ist ein Name eines Mannes, eines Volkes, eines Staates, einer Region. Palästinenser ist seit den 60er Jahren ein Name von Arabern, die auf einem Landstrich gelebt haben, aber die weder eine ethnische Verbindung noch irgendeine Kultur miteinander verbindet. Sie sind ein künstlich erstellter Name, der neben Israel gestellt ist. Kommt, betet mit, täglich, dass Gottes Volk Israel von den arabischen Völkern respektiert wird, dass die Grenzen des Staates Israel akzeptiert werden, dass Juden und Araber, Israelis und Palästinenser friedlich zusammenleben lernen, dass im Nahen Osten Frieden wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.